Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ich möchte jetzt Elif Oskan und Markus Stöckle zum Podcast begrüßen. Elif und Markus gehören zu den spannendsten Duos der deutschsprachigen Gastronomie. Kennengelernt haben sich die zwei während ihrer Zeit bei Hest und Blumenthal, wo sie nicht nur eine gemeinsame Sprache für Kulinarik entwickelt haben, sondern auch den Mut, Spitzengastronomie anders zu denken. Heute stehen sie für eine Küche, die weit über Technik, Produktqualität und Perfektion hinausgeht. Statt austauschbarer Teller erschaffen sie Erlebnisse, Geschichten und Erinnerungen, Dinge, die Gästen oft länger im Gedächtnis bleiben als das eigentliche Essen. Die Frage, die uns heute begleitet, warum erinnert sich niemand an Perfektion? Elif und Markus, ich würde ganz gerne bei euren kulinarischen Wurzeln ein bisschen beginnen. Und zwar, ihr habt euch bei Hest und Blumenthal kennengelernt in der Nähe von London. Was hat euch in der Zeit am meisten geprägt?
Das ist eine gute Frage.
Die Elif hat mich am meisten geprägt.
Na, das stimmt gar nicht. Das sagst du. Also, das klingt natürlich gut. Und was hat uns am meisten geprägt? Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber für mich war es wirklich so, zum ersten Mal an einem Ort zu sein, wo komplett anders geführt wurde und wo anderes zugelassen wurde. Und das war der Raum, Fragen zu stellen. Sich zu trauen, mutig zu sein und sich zu entwickeln, auch das Kochen, oder? Ich sage immer das einfachste Beispiel und das war schön, das habe ich auch im Zusammenhang von Markus kennengelernt, es war, mir wurde gesagt, du musst das Vanilleeis oder die Vanillesoße halt zur Rose kochen, dann bindet sich das halt, dann, das wird so dick und dann bläst du so auf den Gummispachtel und dann geht das so auseinander wie eine Rose und habe ich nie in Frage gestellt, es war auch nicht der Raum da und es war auch nicht erwünscht, dass ich das hinterfragen könnte. Also es war ja nicht, es ist ja nicht das Hinterfragen, sondern das Warum. Warum passiert das und wann passiert das? Weil dann weiß ich auch, wie reagieren, oder? Das ist ja im Leben auch so, irgendwann kommst du zum Punkt, wo du dich fragst, okay, halt mal, ich bin jetzt auch Teil der Situation, warum ist es überhaupt passiert? Und das war so schön und ich weiß noch, wie heute, wie stark dieses Gefühl war, auch von so Unbehagen und Unwohlen, ein bisschen Angst, weil da den Durchbruch zu schaffen, dass ich wirklich in der Lage bin, die Fragen zu stellen. Den ersten Gedanken, den man hat, weißt du, so das allererste.
Dass du dich traust und sie auch beantwortet
werden. Ja, so du siehst was. Ein Beispiel, kürzlich oder war ich in der Türkei und dann war ich so, okay gut, haben wir über Granatäpfel gesprochen und da war so, ja, der eine Granatäpfel machst du auf, dann hast du weiße Kerne und die anderen sind super rot. Du akzeptierst das einfach, nein, sicher nicht. Du fragst auch, warum? Und das ist eine schöne Frage, das ist ja nichts Böses, das zu fragen, weil wir sind ja was am Lernen.
Aber man muss sich trauen zu fragen, oder?
Ja, ich glaub, man muss sich trauen und man muss sich auch konditionieren zu dem. Man muss genauso wie man Kreativität arbeiten und erlernen kann, ist, dass man natürlich ein gewisses Grundmaß an solchen Dingen, wo man als Mensch oder als junger Mensch vor allem mitbringt, aber durch die Zeit, die man auf der Welt ist, kann man in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen. Und da war natürlich die Förderung von dem, diese Fragen zu stellen, war sogar essentiell. Das hat die ganze Arbeit ausgemacht. Und wie Elif genau richtig sagt, ich mag mich auch daran erinnern, wo das erste Mal, wo ich mit angefangen habe, trauende Frage zu stellen, weil einfach der Raum dafür da war. Und dann konnte man die Frage aber nicht gerade professionell beantworten. Dann hieß es, oh, Markus, interesting question. I come back to you in a half an hour or tomorrow. Und das sind Dinge, so wahrgenommen zu werden als kleiner Markus und als kleine Elif in so einem großen Unternehmen für so eine große Legende, das war ein absoluter Augenöffner und das war eine absolute Veränderung auch in unserem Leben, was dann da stattfindet.
Auf so einem Spitzenniveau.
Auf dem höchsten Niveau.
Ja. Ich dachte schon, beim ersten Mal war ich so jetzt rechts oder links, fliegt was, so jetzt kommt.
Es ist auch eine präzise Küche gewesen, es war alles sehr strikt und sehr ruhig, aber trotzdem menschlich und trotzdem offen und ja.
Wer war denn von euch zuerst dort?
Markus.
Okay.
Ja, ja, ja.
Und dann kamst du?
Dann kam, sehr spät kam ich und die haben ja eine No-Couple-Policy.
Ja, das war, das komme ich jetzt gerade. Quasi bei euch hat der Blitz sofort eingeschlagen, mehr oder weniger.
Sofort, ja.
Ich dachte, Markus ist viel älter. Da war schon ein bisschen Schockmoment, als ich das Alter dann doch erfahren habe. Ich dachte, scheiße, schon wieder
so ein junger Kerl. Dass er nur 2 Jahre älter ist, als ich gedacht habe.
Scheiße, schon wieder so ein junger Kerl. Ich dachte jetzt, der erklärt mir die Welt. Naja.
Aber diese No-Couple-Policy, die dort herrscht, das wusstet ihr vorher. Das heißt, du bist relativ schnell dann vor einem Problem gestanden, oder?
Ja, das weiß man schon, aber man weiß ja auch nicht, wen man mag. Das ist ja wie, du kriegst ein Mitarbeiterhandbuch und dann steht da, da gibt es ganz einfache Dinge, oder die Haare sind zurück, die Haare sind zusammen zum Knoten gebunden, die Schminke ist nicht stark, die Nägel sind kurz und sauber, das sind alles ganz normale Dinge. Dann steht ein Nebensatz, No Couple Policy, und sagst du, ja super, eh keine Zeit und Lust auf einen Freund. Naja, wusste ja nicht, dass Markus dann dasteht.
Es ist aber nämlich oft komisch, weil manche fördern das ja eher, weil sie sagen, dann gehen die Leute lieber in die Arbeit, dann haben sie mehr Spaß bei der Arbeit. Habt ihr versucht, das irgendwie zu ändern? Oder?
Also es war natürlich dann schon mal, es war dann im Raum gestanden, weil ich war zu der Zeit im Labor und war auch schon lange in der Küche und habe mir eigentlich auch, ich habe da knapp 5 Jahre zugebracht und ich hätte auch locker noch mal Jahre länger zubringen können. Das war für mich nie eigentlich nie auf dem Radar, dass ich jetzt eigentlich gehen möchte. Wobei ich schon auch gespürt habe, jetzt hat irgendwie so 1, 2 Interessen sind nur da. Wir können nach Japan oder wir können irgendwie in die Staaten noch weiterarbeiten. Aber da hat der Schuh noch nicht so drückt. Man hat sich schon mit dem Gedanken auseinandergesetzt, aber dann war die Elif da. Und dann war natürlich, ja, okay, der Markus kann jetzt nicht zum Junior-Sous-Chef befördert werden. Er möchte im Labor bleiben, aber jetzt ist diese Situation da. Was machen wir jetzt das? Und das war dann auch ein Thema, wo mit dem Küchenchef damals besprochen worden ist. Und es ist ja nicht so, dass man nicht individuell auf einzelne Sachen drauf eingeht. Aber es war natürlich was uns die Entscheidung erleichtert hat, zum sagen, also wir machen jetzt da keinen Stress. Wir halten uns an alles, was die Firmenpolicies sind. Ob man das nachvollziehen kann oder nicht, ist total egal, weil das bringt alles nichts. Mhm. Und wir schauen eh lieber auf das, was Spaß und Mut macht, als wir, dass man sich in irgendwelchen Ecken aufhält.
Ja, wo du respektierst ja auch als junger Mensch, dass ein Haus, das über 20 Jahre, also damals waren es noch nicht, aber gleich so 18 oder so.
Ja,
keine Ahnung, so, ja. Irgendwie so. Da hat es Regeln und ich sage jetzt immer, man trifft ja einfach aus Gründen, als Erlebnis, als Geschehnisse. Das sehe ich ja heute auch. Oder als Unternehmerin, als Arbeitgeberin weiß ich, dass es gibt das Gesetz und das sind die klassischen Regeln, die kennen wir alle, aber dann gibt es halt die persönlichen und das ist wie in der WG. Irgendwann bestimmst du halt in der WG, weil du merkst, hey, so funktioniert es oder da gab es einen Konflikt, das ist eine Herausforderung für die Gemeinschaft und da brauchen wir eine Regel dazu. Damit wir auch, wenn es passiert, wissen, wie reagieren. Oder man bespricht es auch nochmal, es darf sich auch wandeln. Aber das hätten wir jetzt, habe ich auch nie in Frage gestellt.
Aber jetzt war es so, wie du gesagt hast, du wolltest noch einmal nach Japan, du wolltest in die Staaten gehen, jetzt verliebt ihr euch dort. Weiß ja auch nie jemand, wie das kann jetzt dauern oder es kann auch nicht dauern. Es ist schon ein großer Schritt von einem Haus, einfach zu sagen, wir gehen gemeinsam weg. Wir haben Verständnis für diese Politik, die dort vorherrscht. Aber wo gehen wir hin? Es ist nicht Japan geworden, es sind nicht die Staaten geworden, es ist die Schweiz geworden. Ja. Warum?
Jetzt sind wir im Japan von Europa gelandet. Und das ist das Schöne an der Liebe. Wenn man jemanden kennenlernt, der einen besser macht, der einem ein gutes Gefühl gibt, der einen wachsen lässt, das hat man damals irgendwie schon gespürt. Jemand, der genauso ein Vertrauen einem gegenbringt wie einer selber. Und und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mit Schwiegerpapa ging es damals nicht so gut. Und dann war halt die Frage ziemlich schnell im Raum gestanden. Ja, du, also nach Japan gehe ich sicher nicht mit dir, weil wenn da irgendwas ist, dann ist das zweit weg.
Ja.
Und dann kommt es natürlich darauf an, wie in jeder Beziehung, ob das eine auf Liebe basiert ist oder zwischenmenschlich oder beruflich. Ja, ohne Commitment geht gar nichts. Mhm. Und das war dann eigentlich dann schnell alles andere irrelevant und man wird ja auch nicht jünger. man hat dann auch gemerkt, ja, okay, gut, dann schauen wir halt uns das einmal an. Mhm. Und die Schweiz war jetzt ja nicht auf meinem Radar mein ganzes Leben lang nicht, von dem her.
Aber es ist ja auch intuitiv ein bisschen. Also ja, du machst ja so Karriereentscheidungen, aber dann gibt es auch Entscheidungen, die machst du aus dem Bauch raus. Und ich würde heute sagen, für jetzt, ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren ist, vielleicht ändere ich mal meine Meinung, die intuitiven Entscheidungen waren schon die, die mich halt manchmal in eine richtig schwierige Situation gebracht haben, aber die mich auch am weitesten gebracht haben in meinem mhm. Leben. Also mhm. ich würde heute niemals all das machen, wenn ich nicht spontan und intuitiv und sage, mhm. egal, komm, lass es einfach mal probieren. Mhm. Das stimmt, das fühlt sich nicht schlecht an, das fühlt sich gut an.
Aber warum ist es die Schweiz geworden?
Die Schweiz tatsächlich, ich wollte nach Hause. Mhm. Ja, mein Vater war nicht gesundheitlich nicht fit und für mich, das war schon so ein Ding, ich habe mich nicht gut dabei gefühlt, mhm. ich wollte einfach zurück. Mhm. Ich wollte zu meiner Familie.
Sie hat sich aus Liebe natürlich schon auch überlegt, weil für mich war es dann schon so, ja gut, die Schweiz hat mich nie interessiert, hat keinen Anhaltspunkt dazu gehabt, außer mhm. Caminada. Und das war, ja, also im ersten Moment ist auch nicht gerade die leichteste Idee, jetzt mit dem auseinandersetzen. Und dann war ich schon auch sehr gut, dann schauen wir uns aber München oder Zürich an. Mhm. Und wir waren einen Nachmittag in München und dann einen Nachmittag in Zürich. Und dann in der ersten halben Stunde war es sehr gut. Nein, es wird Zürich, es vibriert anders, es lebt mehr, es ist mhm. ein bisschen mehr Punk, es ist ein bisschen mehr
schneller, internationaler,
es hat diesen Vibe, es ist mhm. Kunst und Kultur wird mehr gelebt, das ist omnipräsenter, große Gebäude, da wird auch noch in eine richtige Architektur investiert, das gibt es bei uns so mhm. gar nicht.
Ich glaube, das, was wir heute vermissen, wenn du in München bist, oder ich sage jetzt diese Alltagskultur, oder ich finde zum Beispiel Wien hat das so krass,
ja.
nichts krass, also Österreich allgemein, das ist so schön, das liebe ich ja, das ist das Beste hier, also, weil du merkst, das ist in jeder Person, die hier aufgewachsen ist, die bringt das irgendwie mit, diese Alltagskultur, die hat, ich meine, Freunde von mir, wenn ich jetzt überlege, wenn ich mit Philipp spreche oder wenn ich die Kinder von Philipp erlebe, dann die werden das mittragen, die werden mhm. das weitererzählen. Mhm. Das haben wir in der Schweiz nicht. Und das ist das, was wir damals so. Als Chance gesehen, nicht so stark. Es wird nicht so stark gelebt, ist nicht so präsent. Aber das ist das Einzige, wo wir heute vermissen. Aber natürlich ist es ist sehr international, muss man ja. sagen. Auch wir haben den Flughafen. Ich glaube, das trägt schon viel dazu bei.
Ja, ja, ja.
Nicht nur die Banken. die helfen uns nicht.
Oh, die helfen uns irgendwo.
Ja, die helfen uns schon.
Das heißt, ihr seid dann in die Schweiz gekommen. Wie ist es dann weitergegangen?
Wir sind in die Schweiz, ich bin ein bisschen früher zurück als Markus, mhm. in die Schweiz und dann habe ich an den Zürich geschaut, ich so, wo gehe ich jetzt hier arbeiten? Und dann habe ich gesagt, wow, noch, also nach so einem Ort kann ich hier in ein 2-3-Sterne-Haus, gab es ja in Zürich eh nicht, gibt es heute auch nicht ein 3-Sterne-Haus in Zürich. Okay, ins Schloss, nein, ist mir jetzt, will ich wirklich in der Stadt bleiben mhm. und Sterne hatte ich auch wirklich gar keine Lust. Ich wollte mhm. ein bisschen informelleren Rahmen, der doch Ambitionen hat und auch mhm. Integrität, oder? Mhm. Was das Kochen betrifft. Und da war es für mich klar, okay, ich nehme was Freshes, was Junges. Und dann habe ich tatsächlich in einem Restaurant angefangen. War so in Zürich mit in das, wo man sagt, okay, zum ersten Mal, es war so ein bisschen Revolution. Mhm. Also das, was das normal schon gemacht hat, aber für Zürich 2014 war das schon keine Tischtücher. Hell gerösteter Kaffee, mhm. der halt sauer schmeckt, aber ja klar kannst du sagen, es ist eine Frucht, aber es wird dir niemand in Zürich, das ist wie die Kirche. Da kannst du nicht einen klassischen Espresso servieren, also da gab es schon ein bisschen, das war schon viel Gegenwind da. Mhm. Und dann nochmal angefangen und ziemlich schnell selbstständig gemacht.
Mhm. Ja, da war die erste Natural Wine Bar, haben wir damals aufgemacht gehabt, die Wildbar. Für die Zeit war das für uns auch so ein bisschen der Ausdruck von unserer Rebellion, wo man herkommt, jetzt macht man einfach mal irgendwas, man nimmt einen Schritt nach dem anderen und so sind ganz viele tolle Sachen entstanden. Mhm. Das Marsch war das erste Projekt, haben wir mit Ice Cream angefangen. Ice Cream als Hommage an die Queen of Sugar and Snow aus 1866, eine legendäre Frau, die, wie es immer so ist, ohne der Frauen funktioniert einfach gar nichts. Und das ist so dieses, da nimmt man einen Schritt nach dem anderen. Mhm. Und von da ging die Reise los.
Zürich ist ja wenn man Zürich von außen betrachtet, glaubt man immer, das ist alles, da muss alles seine Ordnung haben. Es ist eine sehr bürokratische Stadt ja. auch. Diese Lust auf Rebellion, habt ihr die prinzipiell in euch getragen oder habt ihr gewusst, die wollen wir extrem ausspielen, wenn wir in einer Stadt wie Zürich sind, weil sie das dort halt in der Art und Weise vielleicht auch gar nicht kennen und so etwas komplett Neues machen?
Ja, Zürich hat, by the way, wenn du das nur vorne wegnehmen darf, hat den Wahnsinns-Kiez. Wir haben die Langstraße. Also eine gute Stadt hat einen guten Kiez, finde ich. Also Hamburg ohne den Kiez geht nicht. Und Zürich ist da genauso. Und man wird sich wundern, wie viel Gegensatz in dieser Stadt stattfindet und wo jeder was findet drin. Und da haben wir uns natürlich wohlgefühlt, glaube ich.
Mhm. Aber ich glaube, auch zu deiner Frage, ob wir das bewusst als Werkzeug eingesetzt haben. Nee, also das, heute bin ich manchmal so, wo ich sage, es braucht mehr von dem, was damals war, aber das waren unsere 20er, wir sind zurückgekommen, hatten keine Lust mehr auf diese strenge, krasse Hierarchie und auch irgendwie war so gerade der Generationenwechsel auch in der Gastronomie, da fand so viel statt. Ich meine, jede, mit dem ich heute spreche, sagt, ja, da habe ich das gemacht, da war ich da, da habe ich einen Pop-up gemacht und all die Sachen. Und ich glaube, das war genau auch wichtig. Es war wichtig, vor allem für eine Stadt wie Zürich. Ich meine, hochkonservativ oder protestantisch. Und da hat es das gebracht, dass mal jemand sagt, hey, ich mache mal einfach hier bei mir in der Garage, stelle ich zwei Tische auf und koche einfach. Und ohne Hygienekonzept, oder? Das war schon so ein bisschen laut, aber wir hatten einfach Spaß. Wir hatten einfach Spaß.
Und ihr habt ja vorher habt ja schon zusammengearbeitet, aber jetzt wart ihr quasi auf euch alleine gestellt. Ja. Ist das etwas, wenn man als Paar zusammenarbeitet, ist das anders, als wenn man in einem Team integriert ist und als Paar zusammenarbeitet?
Ich glaube, wir werden ja oft gefragt, wie das ist, wie geht das, was ist die Formel, aber das ist so persönlich, das von Mensch zu Mensch, von Paar zu Paar so unterschiedlich. Das ist ja wie jedes Team, funktioniert so unterschiedlich. Aber ich glaube, es gibt so natürlich Grund, es gibt so ein paar Parameter, wo wir sagen, hey, wo Erlebnisse uns auch viele Erkenntnisse gebracht haben, wo wir gesagt haben, hey, das ist wichtig, dass wir das können. Aber damals, ich meine, es war super. Wir haben es irgendwie ganz normal und organisch aufgeteilt, hat mega Spaß. Ich habe immer die Desserts gemacht und mitgeholfen, Vorspeisen organisieren und so. Und Markus hat das einfach runtergeballert, das Mise en Place. Und dann haben wir gesagt, packen, machen, ich keinen Führerschein, er alles immer gefahren. Oder ich mit dem Wägelchen von A nach B getragen und dann die Eltern irgendwie mitgeholfen oder die Familie oder Freunde. Aber ich finde so, nein, in der Küche ist ja das Schöne, dass es ist ja egal, ob du ein Paar bist oder nicht, es ist so, nirgends bist du so menschlich wie in der Küche und beim Kochen, finde ich.
Und natürlich wird auch als Paar, genauso wie als Nicht-Paar, gibt es immer Diskussionen. Der eine muss Kompromisse eingehen. Wer ist von euch beiden der Kompromissbereitere?
Ich glaube beide.
Ja, es ist, aber ich glaube Markus ist mehr kompromissbereit.
Ja, würde ich gar nicht sagen. Das ist so mehr, was das Schöne an der Beziehung, vor allem in einer sehr persönlichen Beziehung, in einer sehr innigen Beziehung, ist, dass man einander versteht und weiß, wo jemand vielleicht Hilfe braucht oder wo jemand Unterstützung braucht und man die automatisch auch geben kann, wenn man eine funktionierende Beziehung ist. Und dieses, nichts im Leben geht nur nach deiner Nase, sonst bist du ein trauriger Hund und bist alleine. Und das ist was, wo Eli hat mal einen Spruch zu mir gesagt, der ist bei mir kleben geblieben wie nichts anderes. Und zwar, das Schöne an unserer Beziehung ist, dass wir gemeinsam als Individuum wachsen dürfen und sich der Raum geben und die Kommunikation auf einer Ebene zum Führen, bevor sie zu einem Moment kommt, wo man vielleicht nicht mehr sich selber ist oder beziehungsweise dann in solchen Momenten vielleicht noch professioneller und noch achtsamer. Und das Ding der Achtsamkeit ist ja was, wo nicht nur in der Gastronomie immer wichtiger wird. Und ich glaube, das stößt auch ein bisschen auf diese Anfangsfrage oder was vielleicht bekommen könnt. Dieses Ding ist schon was, wo man heute, glaube ich, leben muss und noch mehr vorleben muss und wo gerade in der Gastronomie, wo wir so genießen, dass sich da so viel tut, Wenn ich überlege, das hat es in ganz vielen Branchen noch nicht, diese Art von Professionalität.
Ja.
Wann beißt man sich mal auf die Lippen?
Ja.
Wann oder auf die Zunge? Wann hat man mal, wann muss man schnell mal innehalten? Wann muss man sich nur mehr reflektieren? Und das sind Dinge, die lernt man gemeinsam, wenn man das zulässt.
Mhm.
Und man kann nie am anderen arbeiten, sondern nur an sich selber. Und wenn jeder an sich arbeitet, dann ist, glaube ich, das ein gutes Umfeld in der Beziehung. Mhm. Aber das ist auch was, wo vor allem auch in unserem Betrieb dann die nächste große Beziehung ist in unserem Leben und wo dann natürlich genauso gemacht werden muss. Und ja, gibt es Momente der Schwäche und gibt es Tage, wo man nicht nur professionell ist, aber wo man dann merken muss, jetzt hat, muss man sich in dem Fall vielleicht zurückziehen und da ist ein Partner einfach mega toll, wenn der dann für einen einstehen kann.
Die Entscheidung, dass du dein Restaurant letztes Jahr geschlossen hast, die habt ihr natürlich zu zweit getroffen, ne?
Ja.
Ja.
War das auch eine Bauchentscheidung, weil du hast das heute eh schon gesagt, die Bude war bummvoll, ausreserviert ein halbes Jahr. Warum? Also gelesen habe ich, dass es zu klein.
Ja, also war Bauchentscheidung, natürlich hast du, natürlich entscheidet der Bauch mit. Ich finde, wenn du was laut aussprichst, für dich alleine, niemand ist im Raum. In dem Moment, das, was du fühlst, das ist ganz eine wichtige Ansage. Da musst du ganz genau hinhören, weil das Gefühl, das sagt ganz viel. Du sagst, du entscheidest dich für A und in dem Moment, wo du sie triffst und die Entscheidung ist endgültig, weißt du, ob sie richtig ist oder nicht, denke ich, oder? Und ich glaube, die Liebe ist ein starkes Gefühl für das. Das hast du. Ob es dann funktioniert, ist das andere. Aber für mich, ich war da ein bisschen schneller als Markus, muss ich sagen. Ich habe schon, ich glaube, 3 Jahre bevor, bevor wir das dann tatsächlich umgesetzt haben, war es für mich klar, dass die Räumlichkeiten und das Projekt in sich an dem Standort, dass er den Rahmen dort sprengen wird und der Raum mit ihm nicht mitwachsen kann.
Okay.
Dass die Möglichkeit gar nicht besteht an dem Ort. Und wir haben auch sehr früh in dem, was wir machen und tun, immer gesagt, hey, und das ist das Wichtigste und das macht, ich glaube auch, dass alles möglich, was wir machen, auch in dem Pace, wo wir sind, wir haben eine Geschwindigkeit teilweise, da bin ich immer so, puh. Aber das Wichtige ist, wir wissen, dass alles, was wir machen, das haben wir in unserem Rucksack mit dabei. Es ist nicht der Ort, der bestimmt, was wir machen, wie wir es machen, vielleicht wie ein bisschen, oder? Der Raum entscheidet mit, aber wer wir sind und was wir können, entscheidet nicht der Standort. Wir könnten heute abbrechen und nach New York ziehen oder doch noch irgendwann nach Japan und sagen, hey, wir machen das nochmal, weil wir haben ja alles dabei. Und ich habe dann einfach in dem Moment, habe ich mir das überlegt und gesagt, es wird passieren. Und ich habe versucht natürlich, Markus ein bisschen darauf zu sensibilisieren, so vorzubereiten. Aber ich glaube, wenn du so weit drin bist, das wäre dasselbe, wie wenn er kommt und mir sagt, hey, das Gül, so in 5 Jahren, oder Elif? Es wird sich nicht ausgehen, aber es ist ganz was anderes, ein anderes Produkt, oder ist ein anderes Projekt. Und bei Markus, da war für mich sehr schnell irgendwann so klar, okay, nee, er wird hier nicht das Potenzial ausschöpfen können und den Raum bekommen und die Möglichkeiten, die in ihm stecken. Und das ist für mich mega wichtig, oder? Ich möchte, dass er sich so weit entfalten kann, wie es möglich ist. Und das ist wichtig. Und für das musst du manchmal auch so krasse Entscheidungen treffen, die, wie am Anfang ist es so, wie Schluss machen. Da bist du so, nee, was ist hier los?
Weil es ein Loslassen ist.
Ja, ne? Weil es ist auch, du hast im Bauch.
Es ist ja ein Baby.
Das verkrampft sich, ja. Ja.
Ja.
Aber ich finde, das war eigentlich, irgendwann haben wir es, habe ich so meine Mitarbeiterin mit und dann haben wir das durchgerechnet, okay, was müssten wir investieren in die Räumlichkeiten, damit er wirklich alles hat und machen kann, was er möchte, oder seine Vision auch ein bisschen. Und dann war schnell klar, das geht sich da nicht aus. Und das war für ihn die beste Erklärung.
Ja, Elif ist natürlich auch die Supervision bei uns. Und ich, wo gerne mal nur in Ecken vielleicht gut und stark bin, weiß sie dann richtig einzusetzen. Und man hat dann, wir haben ein tolles Team um uns herum, wo alles Frauen sind und eine davon ist eine Ökonomin. Und das war dann so was, wenn dann sie mit dieser geballten Kraft dann dir sagt, ja, hey, look, wir sind jetzt im Momentum der Möglichkeiten. Du, dieses Hamsterrad, das sich immer so schnell dreht hat, was ein großes Problem in der Gesellschaft ist, dreht sich bei uns gar nicht mehr so schnell. Es fliegt nicht mehr jeder links und rechts vom Hamsterrad raus, nur weil einer neu zusteigt. Und das war was, wo dann war so, ja, immer schnell, die erklären mir jetzt etwas, wie, die zeigen mir neue Möglichkeiten auf. Und auf eine sehr psychologische und schöne Kriegergänsehaut, wenn ich an den Moment zurückdenke, bei mir ist dann wie klar geworden, ja, bugger das. Wir sind wieder da, wo wir vor 10 Jahren waren. Es setzt sich nicht mehr nur ums Business und jetzt müssen wir das irgendwie lostreten und weiß Gott was, sondern wir können das Momentum der Möglichkeit wahrnehmen und schauen jetzt auf das, was wir eigentlich nur wollen. Mhm. Und das, was wir brauchen, damit wir noch glücklicher und freier und lockerer in unserem Team umgehen können, dass die nächsten Schritt mit teilhaben lassen können, um dann, ja.
Aber wo findest du, wenn wir jetzt sagen, in 2 Jahren, wo findest du deine Entfaltung? Wo glaubst du, dass du diesen Raum hast, den du brauchst? Oder wo ihr glaubt, dass du ihn brauchst?
Das ist deine Frage.
Ja, das ist natürlich schon, das ist die Essentielle. Das eine ist mal, der Weg ist das Ziel und man nimmt einen Schritt nach dem anderen. Und einfach Awareness, dass man konstant, also look, ich bin Koch, ich möchte kochen, ich möchte Gastgeber sein, das habe ich auch gemerkt, durchs Betriebe führen. Mhm. Wir sind selbstständig, wir haben auch keine, wir haben natürlich auch das ganze Risiko und das kann dir ab einem gewissen Moment natürlich auch irgendwo Schranken legen. Und als wir das gemerkt haben, haben wir gewusst, ja okay, gut, wir leben aber nur einmal. Und ich möchte nicht mit 100 im Bett liegen und mir die Frage stellen, was habe ich jetzt nicht gemacht? Mhm. Weil das wird das Einzigste sein, was überbleibt, wenn man die Lebenslinien im Bayerischen Rundfunk anschaut. Und das sind so Sachen, wo wir dann irgendwo gemerkt haben, also Bagger ist, wir folgen jetzt nur unserem Herzen.
Und ich glaube, vorher war ja der Raum war die irgendwo die Limitation vom Wachstum. Aber ich muss sagen, und das sage ich jetzt auch, ich habe zum Beispiel dasselbe Thema, aber ich koche anders. Mhm. Oder? Es ist andere Küche, oder? Und ich glaube auch, es ist eine Herausforderung mit dem Thema, das Markus mit dem Projekt Rosi gekocht hat, wenn man das nur auf das limitiert, dass du dort aus dieser Schleife rauskommst. Mhm. Wo ist die Grenze? Mhm. Ist Heimat nicht mehr Heimat, wenn wir es nicht mehr als Heimatküche bezeichnen? Mhm. Ist es bayerisch, weil jemand sagt, dass es bayerisch ist? Oder ist es bayerisch, weil Markus mit bayerischen Wurzeln was kocht? Mhm. Vielleicht kann er ja auch was Neues erfinden, was dann eingeordnet wird in die bayerische Küche. Mhm. Oder darf das nur eine Legende? Ich sage jetzt mal, es gibt ja so viele große Köche und Köchinnen, die bekannt sind, wo man sagt, okay, die Person hat das geschrieben und dieses Gericht wird definiert als bayerische Küche. Und ich glaube, von dem möchten wir uns lösen. Und da vor allem sehen wir uns auch in 2 Jahren, da das sicher, zum Beispiel für mich, ich denke auch immer, es ist super, ich liebe die türkisch-anatolische Küche, aber es gibt auch so viel mehr, das ich gerne mache. Aber für mich ist der Moment nicht da. Ich liebe es, ich könnte es weitermachen. Es gibt noch so viel, das ich entdecken könnte. Nicht, dass er das nicht kann, aber ich glaube, mit dem Maximum, das vielleicht möglich ist, das sich fallen lassen und sehen, okay, ich bin jetzt gerade irgendwo in Osaka, in einem Keller und ich habe jetzt die emotionalste kulinarische Erfahrung und da rede ich nicht von Feinwein oder irgendwas, sondern da passiert gerade so, so viel. Mhm. Ich spüre so viel. Und das ist nicht Heimat, sondern das ist Liebe und das Gefühl und das Freiheit. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man das kann. Und manchmal muss man danach entscheiden, so hart es auch ist, ich löse mich jetzt vom Thema, das ich bespiele.
Und zum Schluss haben wir so viele Interessen, die uns Freude machen. Und wir sehen es auch ziemlich wichtig, dass wir uns nicht nur in unserer Blase aufhalten, sondern ganz im Gegenteil, auch branchenübergreifend Dinge und Interessen und Dinge irgendwie entdecken wollen und Interessen haben. Weil jedes Mal, wenn ich mit einer anderen Branche zu tun gehabt habe, ob ich jetzt mit einem Ledermanufakteur einen tollen Dialog oder in seine Welt eintauchen kann und ein Projekt mit ihm habe, mit der ETH, mit Thin Film Interference, wie hört sich Wasser für blinde Menschen an, die noch nie Wasser gesehen haben? Wie könnte das in Glas transferiert werden? Was hat das, all diese Dinge, es hat so viel zum tun. Und wir haben einfach gewusst, den Raum möchten wir mehr haben. Mehr Raum für Kultur, mehr Raum für Kunst, mehr Raum für Tiefgang. Für
weil es ja auch deinen Horizont in der Küche wieder erweitert. Je mehr du von außen zulässt, desto mehr schwemmst dir vielleicht dann auch in deine Kreativität rein. Ne?
Total. Und man, das Phänomen von der Fremde konfrontiert einen immer mit sich selber. Mhm. Und ich habe sehr viel Freude damit. Mhm. Und das ist natürlich nicht der einfachste Weg, aber es ist der Weg, wo einen vielleicht dann auch für einen individuellen Gedanken mal spinnen lässt. Mhm. Und ja, es ist alles, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden. Mhm. Und sogar die verschiedensten Branchen. Und das ist sowas, wo wir, glaube ich, mehr Raum und mehr für das braucht haben und wollen und warum wir das jetzt so machen. Mhm.
Ich möchte jetzt trotzdem ein bisschen zu dem Thema kommen, das ich eigentlich ein bisschen als Grundthema auch gehabt habe. Ich stelle eine Frage, wobei ich glaube, dass ich die Antwort schon kenne. Was ist euch lieber? Ein Gast, der zweimal die Woche kommt, dauerhaft, aber der sich nicht erinnern kann, was ihm serviert wird, weil er sich einfach darauf verlässt, dass das, was ihm serviert wird, ohnehin top ist.
Großer Vertrauensbeweis.
Oder ist euch ein Gast lieber, der vielleicht einmal in einem halben Jahr kommt, sich aber nach einem halben Jahr noch genau erinnern kann, was er bei euch gegessen hat?
Gibt es Gäste, die zweimal die Woche kommen und sich nicht daran erinnern können?
Nach einem halben Jahr können sie sich nicht mehr daran erinnern.
Ja, das ist das so.
Also ein bisschen Zeit versetzt. Ja. Es geht mir halt ein bisschen darum, das hohe Level der Küche schätzt, aber viele, vor allem im Fine-Dining-Bereich, auch Gerichte, die man serviert bekommen hat, an die kann man sich dann nicht mehr erinnern. Mhm. Also wie schaffe ich es, so eine Spannung zu erzeugen mit dem, was ich tue, dass man sich daran erinnert? Ist das nur das Gericht, das ich zu Tisch bringen muss, oder braucht es da ein bisschen mehr?
Mhm. Also das sind jetzt zwei Fragen. Ich fange mal mit der zweiten an. Es braucht mehr. Und unser Marsch, unser Tool, um mit dem umgehen zu können, ist Kiki und Buba. Das kommt aus der Linguistik raus und bezeichnet eigentlich den Ursprung der Sprache, nonverbale Sprache, wie man sich kommunizieren kann, selbst wenn man nicht dieselbe Sprache spricht. Und das hat irgendwann durch den Charles Benz und den Hess Blumenthal auch in der Gastrophysik ihren Weg reingefunden. Und da ist eben uns ist wissenschaftlich ziemlich gut belegt, dass es nicht nur am Essen liegt, sondern dass man, wenn man essen geht, dass man mit ganz viel, dass es eigentlich ein hochkomplexes Ding ist in der Gästeperspektive, mit der man konfrontiert wird. Und dass die emotionale Befassung sehr viel damit zu tun hat, an was man sich erinnern kann und was nicht. Und ja, man kann das steuern. Und ja, das ist eine unserer Kernaufgaben, mit dem wir uns viel auseinandersetzen. Ja, jetzt warte mal, dieses Gericht, wo ist das Ego drin und wo müsste man was weglassen? Oder wo fehlt jetzt halt nur dieses andere Ding, wo dich vielleicht auch in eine bessere Stimmung bringt? Weißt du, wenn du nur schon reinkommst und das Ambiente ist wunderschön, dann fühlst du dich schon mal besser. Wenn du jetzt aber reinkommst, das Ambiente ist schön und Gastgeberin oder der Gastgeber oder das Servicepersonal oder die Köchinnen und Köche, die dann auf einen zukommen, sind dann auch noch nicht, können einen da abholen, wo wir vielleicht beim letzten Mal aufgehört haben oder ohne aufdringlich zu sein. Und jeder Mensch ist anders, jeder braucht irgendwas anderes. Der eine interessiert es einfach nicht, was er isst. Der zweite hat mega das Interesse, aber den darfst du auch nicht überfordern. Da geht nur so viel von dem gewissen gastronomischen Horizont her. Und der dritte, der geht natürlich, bei dem gehst du voll auf. Da bleibt da alles hängen. Der erklärt dir sogar noch Sachen. Und das sind für uns die drei Kategorien, in denen wir uns immer irgendwo bewegen und auch versuchen, entweder unsere Gäste nicht zu langweilen oder ihnen irgendwie dogmatisch unser Ding abzuspulen, sondern vielleicht muss man dem mehr Raum geben. Dann bleibt dem eine Sache extrem hängen. Bei uns stellen wir auch die Gerichte irgendwie so her, dass für jeden auch irgendwo was dabei ist, dass irgendwo ein Anker vom Bauchgefühl drin ist oder ein Herzensgericht, irgendwas, wo einen da trifft, nur weil es sehr einfach und weil es sehr tief und sehr rich oder vielleicht oder ein bisschen frischer oder leichter daherkommt, dann hast du für einen anderen vielleicht so ein einen spielerischen Faktor oder sowas, das haben wir mit Rosi halt extrem gemacht, das werde ich jetzt so vielleicht auch nicht mehr machen, aber weißt du, so, was ist der Eisbrecher, wo sind die Low-Phasen, wo sind die Hochphasen, was ist Kiki und was ist Buba, das eine geht nicht ohne dem anderen, Yin und Yang, und so kann man sehr individuell auf die Einzelnen eingehen, obwohl sich gar nichts groß verändert, und das ist so mal der Grund und die Basis von dem, wo wir versuchen, das so zu justieren, damit wir entweder niemanden langweilen, niemanden vor den Kopf stoßen oder jemanden vielleicht sogar kitzeln bei irgendwas. Und da ist dann vielleicht ein Gast, der jede Woche kommt, der vielleicht dann sein zweites Zuhause da hat, der kann nach einer Zeit vielleicht auch zum Problem werden. Das ist einfach auch so. Aber das ist nicht immer so. So, und dann hast du jemanden, der jedes halbe Jahr kommt, der sich natürlich mega freut auf alles und auch diese unglaubliche Offenheit hat, der kommt vielleicht beim Team mega gut an und das kann vielleicht auch der beste Gast sein. Also ich kann mich nicht festlegen. Das eine bringt das eine mit, das andere bringt das andere mit. Und ich glaube, das ist auch nicht unsere Rolle, zu sagen, was hat mehr die Berechtigung oder was nicht. Ich könnte es dir jetzt nicht so sagen, ich habe mega Freude, wenn ich weiß, da kommt immer wieder diese Person und die tritt immer mal wieder eine gewisse Konstante, was die andere Person eigentlich auch ist. Also, weiß ich auch nicht.
Aber drehen wir den Spieß vielleicht ein bisschen um, wenn man jetzt euch in die Rolle der Gäste versetzt. Wenn man jetzt ein Lokal hat, ein Restaurant hat, ihr geht's aus, ist euch wichtiger die Perfektion am Teller oder die Menschlichkeit, die euch entgegengebracht wird?
Menschlichkeit. Ja. Ich glaube, Menschlichkeit muss nicht in verbaler Form stattfinden, dass man sie spürt, aber ich glaube, es ist ja auch energetisch was. Manchmal gehst du an einen Ort, kürzlich waren wir, im Januar waren wir in einem Restaurant und wir haben zuvor im alten Restaurant von diesem Koch gegessen und da habe ich überhaupt keinen emotionalen Bezug zu der Küche oder zu irgendwas gespürt. Es war für mich wirklich so, schön anzuschauen, perfekt gekocht, aber keine Seele. So fast schon so, ich kann mich sogar noch an die Gerichte erinnern, was spannend ist, aber nicht im Guten. Nicht, weil sie mich gepackt und weil sie mich berührt haben. Ich sage ja nicht immer, dass es passieren muss. Da braucht es so viel. Da braucht es auch was von mir. Ich als Gast, wenn ich in ein Restaurant gehe, trage genauso dazu bei, wie etwas ist und wie mein Abend wird und wie das Team performen kann. Wir alle haben schwache Momente, aber ich glaube, es gibt auch der Moment der Entscheidung, wo du sagst, hey, ich bin jetzt da, das ist deren Ding und ich lasse mich jetzt fallen. Ich vertraue denen, vor allem auf dem Niveau. Und das Spannende war, im Januar, als wir da zum Essen waren, das war so anders. Das hat mich wirklich unglaublich berührt. Das war eines der schönsten Dinnererlebnisse von diesem Jahr und das war ganz anders. Es war genauso schön anzuschauen, hat sich ein bisschen weiter, aber wunderschön. Ästhetik, alles dieselbe Sprache. Aber was dabei war, war das Herz. Es war einfach Herz dabei. Und dann, als ich ihm das auch gesagt habe, ich habe nicht natürlich so, dass es für ihn schwierig ist, das anzunehmen, sondern ich das zu erzählen. Und er hat gesagt, ja, weil heute weiß ich, wer ich bin. Und danke, dass du es zugelassen hast, dass ich das auch sagen durfte. Sowohl kulinarisch als auch menschlich und alle im Raum. Das hast du gespürt.
Spürt man eures Erachtens, ob eine Küche und das Team funktioniert? Spürt man das am Teller?
Ja, definitiv.
Ob da eine Harmonie da ist, ob eine
Freude da ist? Also Harmonie kann man auch nicht vorstellen, dass man das speziell sofort erkennt, aber du spürst schon, eine gewisse Magik. Ich glaube, die Harmonie ist vor allem sowas, wo du im Gastraum mega spürst. Aber diese Magie auf dem Teller, die spürt man schon, wenn jemand identitätsstark ist und das.
Aber es das heißt richtig, ja nicht, dass es harmonisch ist.
Ja.
Weil du weißt ja nicht, wenn die im Keller kochen, das kommt drauf und die haben einen super Host, einen mega Service, super Gastgeberin und der Service, der kann das auf hohem Niveau. Kann ja, das übermitteln ja. Und dann unten ist voll die Hölle, das weiß doch nicht. Ich glaube, ich denke nicht, also zumal ich auch keine Ahnung habe, in so viele Küchen habe ich nicht geschaut, aber das, was ich denke, also das müsste ja schon.
Ja, du hast aber schon was Küchen sehen zum schon, Einschätzen können, glaube ich, ob
ja, jemand. Aber ich glaube so, du spürst schon, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn du in ein Restaurant gehst und die sind gut drauf, ist das schon was anderes, als natürlich, wenn die total steif sind und unter Angst und Strom stehen, weil sie jetzt performen müssen.
Ja, ja, ja,
auf jeden Fall. Dass, dass so eine gewisse Realität auf einem gewissen Niveau für gewisse Menschen da ist, das glaube ich, muss man auch akzeptieren. Das ist was, wo glaube ich auch nicht rechtens ist, wenn man das irgendwie verurteilen wird, weil es überall Menschen sind. Was aber definitiv, glaube ich, nicht, also was ich immer sehr als schwierig empfinden würde, oder wo, glaube ich, sehr davon überzeugt bin, dass man das spürt, wenn es gar nicht gut selber zugeht, wenn auch irgendwie eine systematische Unterdrückung oder weiß Gott was da ist. Das sind Dinge, kann mir nicht vorstellen, dass man das dann schmeckt, weil man spürt, das ist ein Liebestransfer irgendwo. Also man gibt sogar ein Stück den Arbeit.
In welchem Restaurant.
Ja.
Mhm. Mhm. Also,
nächste Frage wäre, was wird in der Spitzengastronomie derzeit überschätzt und was wird unterschätzt, wenn man in eurer Funktion ist?
In unserer Funktion als Chef,
ja.
Chefin, was man unterschätzt und was überschätzt.
Genau, wird. Genau.
Da gibt es, glaube ich, viel.
Boah, da gibt es schon viel. Ich glaube, was ich spüre, ich weiß nicht, Spitzengastronomie, ich selber habe keinen Spitzengastronomiebetrieb, so jetzt, ich habe kein 2- oder 3-Sterne-Restaurant oder ein Sterne-Restaurant, aber ich sage, ich als Arbeitgeberin und Unternehmerin merke schon, dass das Wichtigste ist und das darf man nicht unterschätzen, ist die Klarheit und die Stabilität, die wir als Führungskraft dem Team geben.
Mhm.
Und ich glaube, da muss man wirklich weg von all den ganzen Sachen, die du hörst und all den Bedenken und Ängsten und Hierarchie geht nicht und all das geht nicht. Das sind alles Begriffe, die natürlich heute was anderes bedeuten als damals, oder? Ich meine, wir schauen uns immer Hierarchie an aus der Zeit von Robuchon. Ich meine, seliger Robuchon, wirklich, aber es ist jetzt halt einfach 2026 und was bedeutet das heute und wie können wir diesen Begriff befreien von dem Negativen, der er mitbringt und was bedeutet das heute? Mhm. Was braucht meine 21-jährige Mitarbeiterin, die 4 Tage die Woche bei mir ist? Sie braucht Klarheit, sie braucht einen Auftrag, sie braucht Stabilität.
Mhm.
Und sie braucht Raum, wo sie Fragen stellen kann.
Mhm.
Vertrauen. Und das ist so wichtig. Und kurzes Feedback. Und ich glaube, das, was wir unterschätzen, das, was ich am meisten gelernt habe, und da hatte ich, weiß noch, mit Markus, das war so ein geiles, Markus war so, fuck, ich weiß nicht, Generationenwechsel, und also, es kommt ja nicht mehr klar, weiß nicht mehr. Ich so, Markus, völlig egal, schau dir den jungen Menschen an, der vor dir steht, der ist der gleiche Mensch, der wir waren.
Mhm.
Wir waren auch unbequem, wir haben auch angeeckt. Wir haben uns noch nicht so viel getraut, weil die Zeit anders war. Aber heute finde ich das unglaublich schön, dass sie Fragen stellen.
Mhm.
Ich finde das super und die Motivation, die sie auch mitbringen, auch dieses Bedürfnis, auch, ich meine, unglaublich. Der ist 21, der war bei mir jetzt 1,5 Jahre und der hat mir gesagt, Elif, ich fände es mega wichtig und schön, es würde mir unglaublich viel bedeuten, wenn du dir Zeit nehmen könntest, um mir schnelleres Feedback zu geben.
Mhm.
Ich so, willst du das? Du willst Feedback? Ja klar, wir haben so im Betrieb, hatten wir immer diese Rhythmen, oder? Du machst es klassisch, jemand fängt bei dir an nach 3 Monaten, dann sitzt man zusammen oder nach 1,5 Check-in-Gespräch, dann nach 3 Monaten das klassische Probezeit beendet, bist du, hey super, läuft alles, du bleibst bei uns, für dich auch gut, super, und dann hörst du dich zum Jahresende wieder.
Mhm.
Und das ist nicht mehr so und das unterschätzen wir. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir kürzer und schneller miteinander kommunizieren und auch, ich finde so, dort das wegnehmen, was uns beigebracht wurde und uns da ein bisschen lösen und von diesem Statischen fast schon, oder? Heute, ich habe ein Team, kurzes Feedback oder auch jemand, der neu bei mir anfängt in der Führungsposition, oder? Da sage ich, der ist 24, der will heute wissen, was er heute nicht richtig gemacht hat oder was er gut gemacht hat. Der will das nicht heute. Ich meine, heute ist Juni.
Mhm.
Wenn ich dem das im Dezember erzähle, ist er hoffentlich 1000 Mal weiter als heute im Juni.
Genau.
Und deswegen
genau.
Ist es wichtig. Wir müssen uns auch auf sie einlassen, sie ernst nehmen, sie hören.
Aber das ist schon, sind schon viele Dinge, die ihr mitgenommen habt von eurer Zeit bei Blumenthal, oder? Diese
Ich glaube, ein Stück weit schon, ja.
Ein Stück weit schon.
Also ich nehme an, die No-Couple-Policy habt ihr nicht mitgenommen.
Nee, die haben wir tatsächlich nicht mitgenommen, aber die Klarheit und die Verantwortung, die wir als Arbeitgeberin mitnehmen, ja, klar bin ich, wie ich das gestalte, ist mir überlassen. Oder? Mhm. Und auch uns, wo wir sagen, hey Markus, wollen wir, was möchten wir für unser Team? Was möchten wir für einen Ort sein?
Ich glaube, es ist auch die Frage, denkst du daran, was bringt mich weiter oder was bringt meine Mitarbeiter weiter?
Was bringt uns weiter?
Genau.
Also es gibt kein, was bringt mich weiter, weil mich gibt es nicht ohne die.
Das mit meinem Team zum Beispiel ist das so eine Rhetorik, die haben wir gar nicht eigentlich in uns drin, weil alleine schaffst du gar nichts. Mhm. Und man muss Vertrauen schenken und man muss auch mal eine Enttäuschung hinnehmen. Und man muss auch, weil anders wächst man nicht. Mhm. Und das ist dann schon Kommunikation, ist das Schlüsselwort irgendwie. Ja, und die Kids heute sind auch on fire. Die kommen mit Sachen, das hat mir heute nicht, das, also man hört Zeug von denen, wo man sich fragt, so, boah, was ist denn hier los?
Aber auch gut, oder?
Na, mega, im positiven Sinn.
So
die
geil.
Generation Alpha und Beta, das ist für mich so Ding. Wir freuen uns richtig auf das und auf dieses. Natürlich muss man, wir sind auch jung gewesen, wir wissen, wie es ist, wenn man hitzköpfig und wenn man meint, man findet das Rad nochmal neu. Das gehört auch dazu, das kann auch ein Stück weit fördernd sein, auch für den Betrieb. Man muss einfach irgendwie ein Tool oder einen Weg finden, wie man mit dem umgeht. Und Kommunikation hilft für uns mega gut.
Und das Wir. Mhm. Wir möchten, Markus, also wir sind ja auch ein Wir.
Mhm.
Und alles, was ich für unser Schaffen entscheide, das entscheide ich nicht selber, sondern das entscheide ich immer in Absprache mit Markus. Mhm. Nicht, weil ich nicht in der Lage wäre, die Entscheidung zu treffen, sondern wenn ich was habe und sage, das ist ein gemeinsamer Weg, den wir gehen, das hat auch mit Vertrauen zu tun. Und wenn man das möchte, wenn man möchte, dass die Mitarbeiter dir vertrauen, dann nicht vor vollendete Tatsachen stellen, sondern gemeinsam besprechen und dann sind sie anders vorbereitet daran. Mhm.
Und ich werde immer wieder daran erinnert, dass ich es vorleben muss. Ich kann es nicht von jemandem erwarten, wenn ich es selber mache. Und das hilft mir aber natürlich extrem auch, selber zu wachsen und selber besser zu werden, selber besser zu kochen, selber ein besseres Produkt objektiv hinzubekommen. Weil Bullshitting around don't work anymore.
Ja, ja. In 5 Jahren oder in 10 Jahren seid ihr noch immer in der Schweiz?
5 Jahre?
Ja.
10, wenn meine Eltern so fit sind, sicher. In 20 kann ich dir nicht beantworten. 5 und 10 bestimmt.
Ja.
Hey, in 20 könnte ich mir schon vorstellen, also wenn jemand noch so einen alten weißen Porsche hätte, so einen alten, dann nehme ich den gerne mit und dann gehe ich irgendwo hin, was warm ist.
Nein, das Ding ist,
sicher geil.
Wir wissen nie, wohin es geht. Wir schauen nie so weit raus. Dass wir sehr alt werden, das wissen wir. Dass wir auch die letzten 10 Jahre gesund verbringen wollen, das wissen wir auch.
Mhm.
Aber dass wir bis dahin leben wollen und uns nie im Weg stehen wollen, das wissen wir auch. Wir wissen, wo unsere Wurzeln sind und wir wissen, wo wir herkommen. Und wir wissen aber auch, dass wir viel unterwegs sind und wir das genießen können und dass wir vor nichts Angst haben und dass wir uns auf jede Challenge freuen. Das sind Dinge, wo wir nie genau sagen können, wo wir dann sein werden. Die Restaurants sind auch Projekte für uns, wir stehen uns nicht im Weg, wir wollen nie zu statisch werden, wollen uns immer challengen können.
Ein bisschen planen musst du ja schon. Also wir haben ja auch Verpflichtungen, aber ich glaube, das Schöne ist, da sind wir uns beide einig, dass wir nicht sagen möchten, boah, dann ist es zu spät. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht an das Konzept, dass dann ist es vorbei. Ich freue mich auch als Frau, älter zu werden. Ich glaube, es ist unglaublich was Schönes, in den Raum zu laufen mit so einer gewissen Seniorität. Keiner stellt dich in Frage. Wie geil.
Ja,
ich freue mich so fest. Das ist sicher in 10 Jahren der Fall, spätestens.
Sehr gut.
Danke.
Ich habe noch einen Word-Rap.
Oh.
Ganz kurze Antworten. Wer gewinnt zu Hause Diskussionen?
Elif. Ja, nicht immer. Also, aber mehrheitlich Elif. Ja.
Wer hat sich zuerst verliebt?
Markus.
Wer ist chaotischer?
Markus.
Wer hat mehr Mut, Ideen auszuprobieren?
Markus.
Welches Gericht beschreibt den anderen am besten?
Oh mein Gott. Welches Gericht schreibt den anderen
am besten? Beschreibt den anderen am besten.
Oh mein
Reis mit Furikake, Kewpie Mayo und etwas geschmort. Und das ist Markus.
Bist du einverstanden, Markus?
Spannend. Ja, Logo, bin ich da einverstanden? Was soll ich da nicht einverstanden sein? Das, dann würde ich sie ja hinterfragen. Also hinterfragen geht ja schon, aber da würde ich ja sagen, sie hat nicht recht mit dem, was sie empfindet. Für mich wäre es Elif eine Schüssel Reis mit Furikake und Pickles.
Oh, ich habe ein bisschen Hunger gesehen.
Ich glaube, es ist genug,
ja,
noch zu probieren. Könntet ihr zusammenarbeiten, wenn ihr kein Paar wärt?
Ja.
Ja.
Lieber Elif, lieber Markus, vielen Dank, dass ihr heute mit mir den Podcast gemacht habt.
Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und die tollen Fragen.
Ja, schön durften wir da sein.